eine Sicht der Wirklichkeit. Ich bin nur ein kleines Teil. Toleranz sollte man anderen gegenüber entwickeln. Man kann sich selber ein bisschen intensiv fordern, aber man sollte für die Schwächen und die kleinen Schwierigkeiten anderer Toleranz haben. Fordere dich selber und toleriere andere. Das ist ein gutes Wort. Freiheit von Stolz, wenn du etwas getan hast. Denke daran, ich war nur ein Instrument. Durfte das tun. Meine Marionette. Wenn der Ofen sagt, er hat das Feuer, das Holz verbrannt, ist es falsch. Es war das Feuer. Nicht? Wenn du sagst, du hättest das getan und geleistet, ist es falsch. Es war Krishna, der dich benutzt hat. Und anderen Respekt zu erweisen. Das heißt nicht, dass man anderen schmeichelt für etwas, was sie nicht sind. Man sollte aber das sehen, was andere haben. Einmal hat Prabhupada einen Devoti zurechtgewiesen, der in den Zoo von Bhubaneswara ging. Sie ging da durch den Zoo und sie kam an den Löwenkäfig und der Devoti machte und sie sagte, also der wollte den Löwen aufbrechen. Aufbringen. Und Prabhupada sagte, mach es nicht, denn schließlich ist er ein Löwe. Er sollte respektiert werden, ist ein Löwe. Löwe heißt der König der Tiere, der jetzt in Gefangenschaft lebt. Und er sollte ihm Respekt, oh, du bist der König der Tiere. Du hast viel Kraft und kannst laut rufen. Also, jeden sollte, wenn es darum geht, andere zu respektieren, sollten wir nicht der Sie so schmeicheln, ihnen Honig um den Bart tun, nicht? Oder es gibt so, nach der Carnegie gibt es am Arm ein paar Zonen, wenn man es in die reinschneidet, dann wird der andere dir nimmt der andere das wahr als Freundlichkeit, nicht? Dale Carnegie, der große Meister der Schmeichelkunst, sagt, es gibt ein Gift, auf das die meisten Menschen unglaublich fliegen, das ist Anerkennung zu finden. Man kann alles erreichen, wenn man einem Menschen diese Anerkennung gibt. Und der gibt den Trick, wie man diese Anerkennung sagt, wie man das ausspricht und wie man also alle Butter weich kriegt, indem man ihnen ein Lob ausspricht. Aber das ist nicht damit gemeint. Ich will ihn mal. In seinen Büchern tut er das, glaube ich, auch ein bisschen so isolierend. Er sagt das nicht so, glaube ich, nicht so ein ganz fieser. Ich will ihn jetzt nicht besser unter die Schuhe tun, aber viele Leute nutzen das aus. Sie lernen das in Persönlichkeitsseminaren, sich den Willen von anderen gefügig zu machen, durch Schmeichelei, die sie zu einem richtigen Zeitpunkt richtig in den Geist des anderen setzen. Das ist nicht gemeint damit. Was mit Respekt gegenüber allen Lebewesen gemeint ist, dass man sich für das respektiert, was sie haben. Zum Beispiel könnten wir sagen, Wilhelm, du hast eine gute Stimme. Das stimmt. Du sprichst gut, betont gut und so weiter. Aber wenn wir sagen, Wilhelm, du singst so schön wie Siamananda, ist es vielleicht nicht ganz richtig. Ja. Das kann man so sagen. Ne? Dann bitte Punkt 7.
Während die Gänse die Bedeutung des Heiligen Namens kritisieren, wie sie von Sri Prabhupada in der vergangenen Acharya offenbart wird.
Yes, darüber haben wir schon gesprochen. Wer interessiert ist, die ganze Bedeutung des Heiligen Namens zu studieren für sich, hier möchte ich einen dezenten Werbeblock einschieben, den möchte ich verweisen auf dieses Buch der Nektar Ozean des Heiligen Namens. Aber man braucht sich das nicht zu kaufen, wir haben auch nicht mehr, man kann sich das abschreiben. Das ist auf Seite 151. Oder haben wir das wieder dabei?
Ja, 2, 3.
2, 3 haben wir vielleicht sogar dabei. Also jetzt nicht sehr dezent, dieser Gut, also das ist ganz hilfreich, da dann rüber zu meditieren. Über die Bedeutung des Heiligen Namens. In dem letzten Seminar Gop Kumar, wisst ihr noch, da hatte der Gop Kumar, der Held, ein gewisses Problem. Sein Problem war, er hatte ein Mantra bekommen und kannte nicht die Bedeutung. Da sein spiritueller Meister immer, als das erklärt hat, in Ohnmacht gefallen ist vor Begeisterung. Und deswegen wusste er lange nicht, wie er mit diesem Mantra umgehen sollte und hat auch lange nicht das Ergebnis dieses Mantras erreicht. Könnt ihr euch noch erinnern? Er kam immer irgendwo an auf einer nächsten Stufe durch das Mantra, merkte aber, es sind nur die materiellen Wünsche, die da erfüllt werden, und war immer tief unglücklich zum Schluss. Beim Chanten des Heiligen Namens soll es euch nicht so gehen. Ihr könnt darüber meditieren. Und der letzte Punkt, Punkt 8, den wir isoliert haben, ist mit einem Gefühl der Sehnsucht nach Krishna chanten. Wir sollten chanten, wenn wir den Heiligen Namen intonieren, wirklich mit dem Wunsch zu Krishna zu kommen. Krishna wartet darauf. Krishna hat alles, stellt euch das mal vor, alles außer einer einzigen Sache. Und das ist eurer eigenen Anhaft, eurer Liebe zu ihm. Und darauf wartet er, auf dieses eine wartet er. Wir haben uns, und deswegen, in den Lord Chaitanya sagt das Gebet, Ayinanda Tanuya. Das möchte ich auch empfehlen, diese Haltung, da sagt man, o Krishna, irgendwie bin ich in diesen Ozean des materiellen Leidens gefallen. Bitte nimm mich jetzt heraus und fixiere mich wie ein Staubpartikelchen an deinen Lotusfüßen. Mit einem Gefühl der Sehnsucht schätzen. Das ist diese kleine Liste. Ich möchte sehen, ob dazu irgendwelche Fragen sind, und dann werde ich einen kurzen, ganz kontroversiellen Punkt behandeln, wo wir alle bestimmt ins große Schleudern geraten werden, vielleicht. Aber ich möchte sehen, sind hierzu irgendwelche Fragen zum Chanten des Heiligen Namens? Da könnte man unglaublich viel und lange drüber sprechen. Ich habe das versucht in diesem Buch. Dann war das Buch fertig und dann merkte ich, da gibt es noch so viel mehr drüber zu schreiben. Und dann haben wir ein englisches Buch verfasst mit so viel mehr. Jetzt ist das fertig. Und jetzt wissen wir, oh, es gibt noch so viel mehr. Also es wird das unendliche Buch werden. Das wird irgendwann mal so dick sein. Die letzte Ausgabe, die letzte endgültige Ausgabe des Nektar-Ozeans des Heiligen Namens, weil der Autor gestorben ist. Nicht bis dahin wird es bestimmt weitergehen. Ich wollte nur so viel reinbringen, um eben zur Praxis des Heiligen Namens zu sprechen. Also Praxis, macht euch frei von Störungen und Ablenkungen, und konzentriert den Geist auf die Bedeutung des Mantras. Dann könnt ihr sehr schnell vorankommen. Ja, das ist, das wird in dem nächsten Block geschehen. Im nächsten Block gehen wir dann von dem Heiligen Namen zu Krishnas Form. Aber dann, zu diesem Block werden wir eine Warnung aussprechen, die hier drin existiert. Eine schriftliche Warnung, die verpflichtet dazu, die kommt dann, die kann sie jetzt aber nicht offenbaren. Extra angefertigt worden für das Seminar. Das wird immer nicht stehen für die. Ja? Rede ich zu laut oder? Beim Chanten, sorry, ich dachte beim Seminar. Ja. Es gibt, und ja, Japa sollte man chanten so laut, dass man es selber hört. Prabhupada hat aber gesagt, wenn jemand sich überhaupt nicht konzentrieren kann, er hat einmal zu einem seiner Schüler gesagt, dann geh auf ein Feld und chante ganz laut. Nicht, dass die Klangschwingung den Geist wirklich übertölpert und an ihm vorbeigeht. Aber normalerweise sollte man so laut schenken, dass man es gerade selber hören kann. Screaming, ja. Yeah. Lauthals aus. Gut, ich sehe, dass ihr schaut. Jetzt möchte ich zu der kontroversen Frage kommen. Wir haben ein Meditationsseminar Inwiefern ist Meditation eigentlich beim Chanten des Heiligen Namens oder sagen wir mal bei dieser Technik des Krishna-Bewusstseins oder bei diesem Pfad des Krishna-Bewusstseins angebracht? Ist das überhaupt unser Pfad? Das macht man die Frage stellen. Sind wir nicht solche, die einfach die heiligen Namen des Herrn chanten, die über Krishna Spiele hören und sie absorbieren? Das ist unser Vorgang. Es gibt in dem Klassiker Brihad Bhagavatamrita eine Auseinandersetzung mit dieser Frage. Und zwar kommt Gokuma, die Seele, die auf der Rückreise in die spirituelle Welt ist, auf ihrer Reise nach Tapoloka, wo die Einwohner alle in stiller Meditation da sitzen. Er sieht sie dort in einer Waldgegend und sie meditieren. Er ist gerade neu dazugekommen und versucht sie anzusprechen. Wo bin ich hier? Was ist überhaupt und so weiter. Aber keine Antwort. Weil sie so tief sind. Welche Stufe haben sie erreicht? Samadhi, genau. Da sind alle äußere Sinnwahrnehmung existiert nicht mehr. Es ist nur noch, sie sind im Tempel gestartet. Samadhi. Er hält sich da nicht aus, da ist ja null Kommunikation und er weiß nicht genau, was die machen und beschließt diesen Planet Tapoloka wieder zu verlassen. Da sieht er plötzlich, wie ein Weiser aufwacht aus der Meditation oder herauskommt aus der Meditation und zu ihm sagt, wo willst du denn hin? Willst irgendwo hin, wo du eine Bildgestalt siehst? Aber du solltest wissen, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes, die jenseits der Wahrnehmung ist, nicht mit den Augen sehen kannst. Er ist in deinem Herzen gegenwärtig. Du solltest also deinen Geist läutern und die dann im Tempel deines Herzens erkennen. Wenn du in Trance fällst, in Samadhi, dann kannst du dort auf der spirituellen Dimension Krishna sehen. Und dann sagt er, die letztliche Wahrnehmung ist im Geist und führt zwei Beispiele an. Dhruva und Prahlad versuchten Gott lange zu sehen und lange wahrzunehmen, aber erst als sie den Geist so weit geläutert hatten, hat sich Krishna ihnen offenbart. Es war ja so, als Krishna auf dem Planeten war, haben ihn nur die Devotees wirklich erkennen können, weil sein Körper ist aus einer spirituellen Dimension. Zum Beispiel möchte ich euch ein Beispiel geben, was Jiva Goswami sagt. Wie wollt ihr eine Melodie mit diesen Augen sehen? Hare Krishna, Hare Krishna. Diese Melodie, wie habt ihr sie gesehen mit den Augen? Chaitanya Bhakti ist eine Musikerin, Musiklehrerin. Nein, wir können es nicht sehen. Wir können es wahrnehmen, die Melodie, mit dem Hörsinn. Genauso sagt Pipalai, du kannst Krishna nicht mit den Augen sehen. Du kannst Gott nicht so wahrnehmen. Du kannst ihn nur sehen mit dem gereinigten Geist in der Meditation. Und er sagt, von allen neuen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes ist Smaranam der beste, denn im Smaranam wird die Aktivität des Geistes, des größten aller Sinne, den Herrn geopfert. Wie wir hatten vorher gehört, in die Nacht des Geistes, und wir hatten gehört, dass die Prabhupada sagt, ein Devoti bedeutet der Geist. Der Pipalayana sagt, gib alles andere auf, setz dich hier hin und meditiere nur noch. Wie stehen wir dazu, die Mitglieder der Hare Krishna Bewegung? Nun, ich möchte diese Frage selber ein bisschen beantworten. Gokuma nimmt das erstmal so an, geht dann weiter in die spirituelle Welt, auf die Vaikuntha-Planeten, in die spirituelle Welt und sieht dort die Vishnu-Dutas, die Sendboten Vishnu. Und die sagen ihm etwas anderes als der Pipalayana, etwas, was Gokumar dann als Wahrheit annimmt. Er sagt, besser, die sagen ihm, und das sind die persönlichen Gefährten Vishnus, die müssen das wissen, das Beste ist, wenn du die heiligen Namen des Herrn singst. Warum? Weil durch das Singen der heiligen Namen Krishna im Herzen gegenwärtig wird. Seht ihr, Sie hatten vorhin gesagt, der Name ist nicht verschieden von der Person in der spirituellen Welt, auf der spirituellen Dimension. Also der Geist ist so oft so abgelenkt und geht plötzlich hierhin und plötzlich dahin. Aber deswegen ist es schwierig, mit ihm zu meditieren und ihn an Krishna zu halten. Aber wenn du chantest, kommt Krishna selber. Versteht ihr die Logik? Deswegen ist du das. Und sie sagen, wenn man den heiligen Namen dann mit Begierde chantet, mit Sehnsucht, dann wird sich ganz schnell im Herzen Liebe zu Krishna entwickeln. Wisst ihr, wie ein einziges Wort für Bhakti, wenn ihr ein einziges Wort für Bhakti finden solltet, wie würdet ihr das ausdrücken? Liebe. Hingabe. Alles, was ihr sagt, ist richtiger als richtig. Das stimmt einfach. Aber Baladev Vidya Bhushana, um jetzt mal die ganze Sache, der ganzen Sache eine besondere Perspektive aufzulegen, sagt, Bhakti bedeutet Dorf. Ich kann von einem wunderschönen Glas mit, was hatten wir für ein Glas? Lassi war es, glaube ich. Was gab es heute zum Mittag? Lassi. Zitronenlassi sogar sein. Aber wenn ich kein Durst habe, kann ich damit nicht essen. Ich habe kein einziges Glas von Zitronenlassi heute getrunken, weil ich ein großes Schmerz habe. Ich habe kein Durst. Bhakti ist Durst. Ohne Durst kann man nichts anfangen mit dem Krishna-Bewusstsein. Wir sehen viele Leute in Vorträgen, die wir geben, die haben einfach keinen Durst. Die hören das und oh, dann redet er jetzt mal über relevante Themen. Und nicht, aber während durstige Leute gar nicht genug kriegen können. Durst, der muss erwachen im Lebewesen. Wenn man das tut und so den heiligen Namen chantet, wird sehr leicht Liebe im Herzen auftreten. Sonst natürlich nicht. So, ja. Warum machen wir denn da überhaupt dieses Seminar, Meditation und Krishna-Bewusstsein? Die Vishnu-Brüder haben doch gesagt, Chanten ist das Wichtigste. Sollten wir das jetzt beenden, ihr kriegt die Hälfte des Geldes zurück, weil wir schon halb durch sind und so weiter und so fort. Der Grund ist, dass hingebungsvolles Dienen oder Bhakti besteht eigentlich aus 9 Vorgängen. Wir hören zunächst einmal über Krishna, wir singen seinen heiligen Namen und dann machen wir was und dann erinnern wir uns daran. Ich denke, viele von uns haben schon über Krishna gehört, Shravanam, und haben auch gesungen, aber manchmal ist es so, dass sich zu wenige oder dass wir uns zu wenig kontemplativ daran erinnern und somit nicht die Frucht des spirituellen Lebens erinnern. Aber ich möchte nicht bekommen, aber ich möchte sagen, dass immer noch Shravanam und Kirtanam über Krishna zu hören und seinen Namen zu lobpreisen, das Wichtigste in diesem Kali Yuga ist. Warum? Weil Krishna dann selber kommt. Wenn wir versuchen zu meditieren und dabei kommt es sehr leicht vor, dass wir abgelenkt sind, wie die Schuster, nicht dann 6 Uhr? Ich war eben abgelenkt. der Sprecher ab. Dann ist es nicht so leicht möglich voranzukommen. Gut, wir wollen jetzt Folgendes machen, wir wollen eine Pause machen. Ist es tatsächlich schon 6 Uhr oder ist das mit meiner Uhr gefahren? Die Zeit geht so weg, zumindest wenn man spricht. Ich weiß nicht, für euch muss es ein bisschen schwieriger sein. Wir machen wieder eine 15-minütige Pause. Es hat inzwischen aufgehört zu regnen und so weiter. Nach diesen 15 Minuten bitte wieder rechtzeitig da sein. Ich sage
leider nicht die griechische Originalform, aber die Übersetzung ist das heißeste Jesus. Jesus Christus, Sohn Gottes, erfahre die Teile Gottes. Jesus Christus, Sohn Gottes, erfahre die Teile. Und das wird tagelang, wochenlang, ununterbrochen übersetzen können.
Eigentlich ja auch die griechische Fassung, also wir gesehen haben, deine Dienstleistung.
Ja, ja. So, diese Mönche sind ein bisschen anders als im letzten Film. Der noch ungewiss war über die Existenz Gottes. Sie wissen, sie haben wirklich Erfahrungen. Sie haben vielleicht nicht so tiefe Kenntnis über die Identität Gottes, wie er genau ist, wie er genau aussieht. Aber nur schon mal dieses Gefühl der Sicherheit, der Existenz, dass etwas da ist, das erfüllt einen auch. Und das gibt einem auch von was einem auch noch mehr durchgibt, ist ein Ausdruck auch in dieser Tradition. Dass genauso eben wie Hunger ein gutes Zeichen ist für die Gesundheit des Körpers. Jemand, der keinen Hunger hat, ist irgendwo krank. Aber wirklich der Hunger ist ein gutes Zeichen für die Gesundheit des Körpers. Genau ist eben diese Sehnsucht und diese Begierde, noch mehr über Krishna zu wissen und wissen zu wollen, ist das sicherste Anzeichen eines gesunden Seelenzustandes. Wenn das eine bleibt, dann bleibt die Seele. Und das wird da also, ich werde das ein bisschen merken, dass auch vielleicht das, was wir vorhin besprochen haben, von einer friedlichen Umgebung, einer ungestörten Umgebung mit Fans und der Heiligen Namen, das kommt da sicher ein bisschen zum Ausdruck. Auch etwas, was mich immer beeindruckt hat, was ich darüber nicht gehört hatte, ist, manchmal denkt man, es könnte ja langweilig sein, ein Leben, das man nur Gott gewidmet hat und geweiht hat. Aber eigentlich, wenn man mal ein bisschen eben nur schon das Gefühl der Sicherheit der Existenz Gottes hat, dann findet man alles andere als sehr, sehr langweilig. Das geht nur 5 Minuten, das ist ein kürzer Ausschnitt.
Ja. Bleibt
das? Ich weiß noch, was das heißt, nicht natürlich. Ich denke, das ist ein kleiner Schritt von der Sicherheit, also der Existenz Gottes. Bis ich dann irgendwann mal auf die Identität Gottes auch wieder offenbaren möchte. Die dann natürlich noch ganz tiefe, intime Beziehungen auch wieder von mir haben.
Teil kommen werden, der Meditation über Krishnas Identität, seiner persönlichen Form, möchte ich mit euch eine kleine spirituelle Praxis machen. Wir brauchen den Medanka dazu und ich möchte mit euch ein wunderschönes Mantra singen, wo die verschiedenen Namen Krishnas erwähnt werden. Es ist ja nicht so, dass wir nur über den Hare Krishna Mahamantra meditieren. Es gibt auch andere Mantren, die voll sind mit den Namen Gottes, und dieses eines, was wir beim letzten Mal in dem Gokumar-Seminar durchgenommen haben und auch Common Request, genau, also mit Beifallsklatschen der Himmlischen belohnt, dieses Lied. Auf Common Request werden wir es jetzt noch einmal singen. Ihr werdet es bestimmt gleich mitsingen können.
Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Hare Nanda Kishore Krishna Gopala Hare Mukunda
Für den nächsten Teil meines Seminars muss ich eine gedruckte Warnung hochhalten. Ich habe mir gedacht, jeder weiß schon bei einer normalen Zigarette steht eine Warnung dran. Vorsicht! Wenn man raucht, dann gibt es Trouble. Lungenkrebs oder wie sagt man, das ist gesundheitsgefährlich. So, der nächste Teil meines Seminars ist auch gefährlich und ich bin verpflichtet, eine Warnung auszusprechen, also eine Warnung, eine gedruckte Warnung festzuhalten. Vielleicht, Wilhelm, du bist ein guter Leser, vielleicht kannst du die Warnung vorlesen.
Wenn ihr immer noch den Wunsch hebt, die Gemeinschaft eurer Freunde innerhalb der materiellen Welt zu genießen, dann betrachtet nicht die Gestaltung. Wer am Ufer des Kirchengartens steht, er spielt auf seiner Bürste und in seinem Haar ist seine faule Hüde. Seine ganze Gestalt wird durch das Mondlicht am Himmel belaufen.
Nichts mit Kali Yuga so richtig zu tun. Das ist ein Vers von Rupa Goswami.
Unglaublich schön
gemacht. Rupa Goswami trifft in diesem Text auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise den Vorteil aus von spirituellen Tätigkeiten, von der Meditation über Krishnas Gestalt. Wir werden jetzt nämlich über Gestaltmeditation hören, wie man sich die wunderschöne Form Krishnas vergegenwärtigen kann. Wer das tut, wird sein Interesse an der materiellen Welt verlieren. Das ist, was hier gesagt wird. Rupa Goswami will damit nicht sagen, meditiert nicht, macht nicht diese Gestaltmeditation. Er will sagen, mach sie auf alle Fälle. Er drückt nur etwas negativ aus, was er positiv meint. Ich kann mich einmal daran erinnern, wir waren damals in Göttingen, das ist eine Stadt unterhalb von Hannover, und es war zum Kunstmarkt. Da waren viele Kunstbegeisterte da, die sich alle etwas anschauten. Kunstgegenstände, damals war das die Zeit, wo Joseph Beuys, dieser Düsseldorfer Künstler, der eine sehr abstrakte Art der Kunst vertrat, sehr bekannt wurde. Und das war also voll mit den Intellektuellen Deutschlands. Und wir saßen dann natürlich auch da, weil wir da ein gutes Publikum erahnten und haben uns also so hingesetzt vor die Halle und einfach Kirtan gewahrt. Und die Leute waren so bemüht, in die Hallen zu kommen, um diese Kunstausstellung zu sehen, dass sie an uns freundlich zur Kenntnis nahmen und dann einfach schnell in die Hallen gingen. Ich kann mich daran erinnern, da hat Bhakti Bhushan Maharaj gesagt, das reicht jetzt. Das ist doch nicht etwas zum schnell vorbeigehen, das sollte man sollte sich mehr interessieren für Krishna Bewusstsein. Das war seine Meinung. Und er stellte sich also auf und ganz laut: Warnung! Warnung! Hört bloß nicht zu, was wir hier sagen. Sofort waren die: Was? Wir sollen nicht zuhören? Natürlich, das interessiert uns total. Kann uns doch niemand verbieten, hier zuzuhören. Nicht? Das sammelt sich also, ich weiß nicht wie, also eigentlich ist ja ganz offensichtlich, dass, also die sammelten sich alle um uns herum. Und trauen, hör bloß nicht zu, gehen Sie weiter, Herrschaften, sagte, in die Kunsthallen. Man wuchs das an. Und dann sagte er also Folgendes, und dann fing an, dass er einfach immer die Leute präsentiert hatte und ausgesucht hatte. So sagt Rupa Goswami auch zu uns: Warnung. Tu das lieber nicht. Die Gefahr ist, dass ihr euer materielles Leben aufgibt. So, ich habe einfach diese Warnung ausgesprochen. Es ist auch nicht eine unbedingt, sagen wir mal, unrelevante Warnung, denn sehr oft wird gesehen, dass Seminarsgäste plötzlich im Tempel sind. Das haben wir schon oft gesehen. Das fängt an als Seminarsgast und dann plötzlich ist man intensiv ins spirituelle Leben. Also die Warnung hat was in sich. Es kann das Leben verändern. Aber das wollen wir doch. Gut, also ich habe es jetzt ein bisschen so mal präsentiert. Jetzt geht es zu meinem Thema. In den Heiligen Schriften wird uns immer wieder angewiesen, dass wir die wunderschöne Form des Herrn in unserem Geist fixieren. Es gibt einen Vers, den wir eigentlich jeden Morgen singen, wenn wir die Deities begrüßen. Ein Vers, der wunderschön über... war aufgeladen. Der wunderschön über... die wunderschöne Form zwischen hat. Ich weiß, dass man ein bisschen, dass man sich gut konzentrieren kann. Ja. Ja. Prabhupada hatte uns gesagt, dass wenn wir über die Form des Herrn meditieren wollen, ist das der gute Meditationsvers, in dem es beschrieben wird. Ihr wisst, wenn wir morgens vor die Deities treten, dann wird dieses Lied Govinda Adi Purusham Samam Vajami Govinda Adi Purusham Samam Vajami Govinda Adi Purusham Samam Vajami. Dann ist die Lyrik, die Venom Kananta Maravinda Sayatatam Varavatanta Matitam Pujasundarangam Kanda Pakotika Mania Vishesha Shobam Govinda Maripurusham Vajami Govindam Hari Purusham Vajami Govindam Hari Purusham Vajami. Ja, das sind also so die Verse, die wir immer singen, jeden Morgen. Was bedeuten die eigentlich? Sie sind eine, man nennt das Mantropasana, eine Meditation durch einen Mantra, den wir hier übersetzt haben, so ein bisschen aufgeteilt in seine Aussagen. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, das haben wir schon gehört, der älteste von den Ältesten, der sich sehr gut darauf versteht, seine wohlklingende Flöte zu spielen. Krishna ist immer mit seiner Venus, seiner Flöte. Man hat verschiedene Arten von Flöten, sehr kurze, die aus Blättern bestehen. Diese Blätter sind für lange Entfernungen und besonders in Open-Air-Situationen geeignet. Nicht? Da ruft er die Kühe, die muss er lange Entfernung gehen, um sie das zu hören. Und dann gibt es dann die Murali-Flöte, das ist eine ganz lange Flöte, die sehr oft aus Silber besteht aus Bambus, die ist ganz lang und die klingt sehr tief. Diese Murali-Flöte wird besonders benutzt von Krishna, um die Gopis zu unterrichten, die in den Dörfern von Vrindavan sind. hier bin ich, bitte komm zu mir. Und es ist so eine tiefe, also eine tiefe Modulation der Klänge, dass nur die Gopis sie hören kann und eben nicht andere, die es nicht hören sollen, wie die Vorgesetzten der Gopis, die Älteren, die Morali-Flöte. Dann gibt es eine Sammohini-Flöte, die aus Diamanten besteht. Krishnas Flöte ist so fantastisch, dass wenn sie erklingt, dann werden feste Dinge plündig. Das ist jetzt also ein Alpenhorn, glaube ich, und nicht eine, für nicht Krishnas Flöte, aber Steine werden flüssig. So sieht man in Vrindavan zum Beispiel auf dem Govardhan-Berg Fußabdrücke von Krishna. Das lag darin, dass Krishna so flötete, auf seiner Flöte spielte, dass der Govardhan-Berg flüssig wurde und er dann da reintrat in diese Bergspitze. Und als er rausging, war der Fußabdruck drin. Für uns immer noch zu sehen. Und flüssige Dinge wurden fest vor Ekstase. Wenn Krishna spielte und die Kühe kamen zur Yamuna und mussten darüber kommen, erstarrte die Yamuna zunächst einmal in ihrem Fluss, sah Krishna ist da und kam zurückgeflossen, wobei die Wellen die Lotusblumen nahmen, wie eine Opferung, eine Blumenopferung von Krishna zu den Lotusblüten niederlegte. Und dann wurde die Yamuna fest, sodass die Kühe mühelos darüber gehen konnten. Das ist also eine praktische Brückenfunktion, die da gemacht wurde, vor Ekstase, die erstarrte. Krishnas wohlklingende Flöte ruft uns auch. Jiva Goswami sagt, genauso wie ein Mensch gerne eine Flöte nimmt, sodass seine Musikkunst zunimmt, so will auch Krishna gerne mit den Lebewesen zusammen sein. Wenn man alleine ist und wenn man keine Flöte zur Hand hat, dann kann man pfeifen. Also tief komme ich überhaupt. Aber es gibt Leute, die können flöten. Aber ein Flötenspieler liebt es dann noch eine Flöte zur Hilfe zu nehmen, weil er sich mehr künstlerisch ausdrücken kann. Wäre etwas ganz anderes. So ist auch Krishna sehr viel daran gelegen, dass wir die Lebewesen zu ihm zurückkommen und seine Instrumente werden, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, wie eine Flöte. Dessen strahlende Augen Lotusblüten gleichen. Krishnas Augen sind sehr groß und sehr haben die Form von Lotusblättern. Krishna mit diesen Augen schaut nicht in eine Richtung, sondern die Augen wandern ständig, um all seine verschiedenen Devotis zu sehen. Deswegen sagt man über Krishna, er wirft Blicke aus den Augen, die zur Seite gehen, auch in die materielle Welt. Sie sind immer am Wandern, um die Devotis zu sehen. Sie sind am den gleichen Lotusblüten. Krishna hat eine Frauenfeder im Haar. Ganz wichtig, wenn wir an Krishna denken, dann sollen wir, wenn wir über seine Form nachdenken, so wird uns gesagt, sollen wir meditieren. Mit einer Frauenfeder im Haar. Wie ist die da hingekommen? Weil sehr oft tanzen die Frauen von Vrindavan für Krishnas Zufriedenheit. Und Krishna war begeistert und schaute ihm zu. Und dann kam der erste der Frauen. Der Frauenhäuptling, wenn man sagt, zu Krishna mit einem wackelnden Kopf hingegangen und sagte, Krishna, bitte tanzt du. Alle anderen Frauen sagten, ja, Krishna, bitte tanzt du. Dann sagten alle anderen Lebewesen von Vrindavan, Krishna, bitte tanzt du. Bis sogar die Blätter sagten, Krishna, bitte tanzt du. Dann sagte Krishna, gut. Es wurde eine Bühne gemacht. Krishna und auf seiner Flöte ganz vertieft zu spielen, sich zu konzentrieren und plötzlich, während er in das Flötenspiel hineinkam, Frauen anfing zu tanzen, die umringten ihn, Krishna tanzte in diese Richtung und die Frauen in die andere Richtung. Und das schien eine Tanzformation, sich auf dem ganzen Platz am Govardhanberg zu bewegen. Diese Flöte dieses Flötenspiel und das Tanzen des Herrn durchdrang alle. Als Krishna schließlich die Tanzvorstellung ein Ende entgegenbrachte, waren die Frauen so begeistert, dass sie das Wertvollste nahmen als Belohnung, nämlich ihre Tante, ihre Frauenfeder, die Krishna gaben. Das heißt, dass Krishna jede kleine Opferung annimmt. Und so nahm er die Frauenfeder. Was macht ihr, wenn ihr etwas sehr Wertvolles kriegt? Sagen wir mal, wertvoll, es kann auch ein ideeller Reiz sein. Es braucht nicht diesen 1000-Fränkli-Schein zu sein oder ein 1000-Mark-Schein zu sein. Was macht man damit? Das steckt man nicht so unachtsam einfach weg, sondern man nimmt es und tut es, danke, und tut es zum Kopf. So nimmt Krishna auch die Frauenfeder nicht irgendwo hin in sein Outfit, sondern tut es sich in die Krone herein, um die Opfergabe der Frauen zu achten. Ja, das ist Krishna. Er achtet selbst die kleinste Opfergabe. Dessen anmutige Körpertönung die Farbe einer wunderschönen Monsunwolke besitzt. Das ist sehr wichtig. Eine Monsunwolke ist bläulich, aber in ihr drin ist meistens ein Blitz, der das Dunkle der Wolke erhält. So ist Krishna. Wohl hat eine schwarze Körpertönung, schwarz-bläulich, aber es ist nicht düster und dunkel, sondern leuchtet auf sich. Wir hatten ja vorhin gehört, dass Krishna leuchtender ist als diese Sonne. Und seine einzigartige Lieblichkeit bezaubert Millionen von Liebesgöttern oder Karma-Denus. Das ist er. Krishnas wunderschöne Form. Er hat noch andere Merkmale. Ich habe hier so viele. Darf ich euch vielleicht bitten, das mal zusammen irgendwie zu halten? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns so ein bisschen an diese Dinge, mit diesen Dingen befassen. Denn immer, wenn wir meditieren wollen über jemanden, den Namen haben wir jetzt schon, jetzt müssen wir die Form sagen. Krishna hat also Zeichen auf die, das kommt zum Schluss. Er hat Gewänder, die wunderschön sind. In unserer Welt tragen Männer manchmal ein Three-Piece-Suit heißt das, ne? Ein Anzug aus drei Teilen. Hose, das muss sein, Weste und dann Jacke. Krishna hat ein Four-Piece-Suit. Und zwar, fängt es an mit dem Turban. Wenn er kein Turban auf hat, hat er wunderschöne Krone an, zum Teil Pfauenfederkrone. Dann hat er ein farbiges Hemd, meistens ist es ein so rot, das ein bisschen in Felle sticht. Dann hat er einen wunderschönen großen Schärpe hier. Und dann ein Dodi. Wie sieht Krishna Dodi aus? Wisst ihr das schon? Gelb. Wie gelb? Fahlgelb. Goldgelb. Ja. Oder auch leuchtend gelb. Wie ein Blitz. Dann hat Krishna wunderschöne Schmuckstücke. Mit diesen Schmuckstücken ist das aber so eine Sache. Wenn sich ein Mensch so Schmuckstücke rauf tut, verschönern die Schmuckstücke seine, weiß ich, wie das jetzt aussieht. Otto ist nicht total begeistert. Sieht ein bisschen doof aus, glaube ich, nicht? Das ist sehr zu tragen. Ich könnte das ja einführen. Neue Mode. Krishna hat ganz fantastische Schmuckstücke, aber es ist da nicht so, dass die Schmuckstücke ihn verschönern. Er verschönert die Schmuckstücke. Er gibt also den Schmuckstücken das Leuchten. Einmal war es so, dass Krishna, als er noch jung war, stahl er immer Butter. Das war so seine Angewohnheit. Und die Gopis waren, also die Bewohner von Vrindavan, beteten jeden Tag, gingen sie in die Narayan-Tempel. Bitte mach, dass Krishna zu uns nach Hause kommt und die Butter stehlt, Narayan. Aber wenn er dann kam, beschwerten sie sich bei Mutter Yashoda, er klaut Butter. So ein Sohn hast du. Und dann sagte Mutter Yashoda, was sollen wir machen? Ja, das ist schwierig, er geht in die dunklen Räume und diebstählt die Butter. Wahrscheinlich sagen sie, jetzt haben wir es. Wie sieht denn der Knabe? Der Knabe sieht durch seine leuchtenden Schmuckstücke, ganz einfach zu achten. Dann nehmen wir ihm die Schmuckstücke weg. Alle dachten so, nein, da würde das Problem nicht lösen. Denn sein Körper ist ja viel glänzender als die Schmuckstücke. Dann, was hat Krishna noch?
Seine Gelande. Wisst ihr, was Krishna für eine Gelande, was für eine Art von Gelande ist? Tulasi?
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 Gelanden? Könnt ihr noch?
Ja.
Gut. Gelanden, könnt ihr noch?
Ja,
gut. Diese Gelanden bestehen aus der Bakula-Blume. Einmal hat er diese Gelande jemanden gegeben für Radharani. Und Radharani bekam die Gelande und merkte plötzlich, fing plötzlich an zu zittern voll, transzendentale Ekstase, weil in der Gelande war der Duft von Krishna. Gegenwärtig, der so betörend ist, dass der Liebesblätter beschreiben. Seine Flöte kennen wir schon, sein Duft, das ist manchmal ein Problem für Krishna mit seinem Duft. Denn hin und wieder kann es kommen, dass Krishna plötzlich verschwindet. Und dann hängt aber noch der Duft in der Luft und jeder weiß, er war da. Ist ein kleines Problem oder ein mittelschweres Problem. Seine Ausstrahlung, seine Körpertöne und sein Lächeln. Wer erinnert sich noch an Krishnas Lächeln? Also was hat es damit auf sich? Verbreitet, ja, das verdunstet den Ozean des Leides, den Ozean der Tränen. Gibt in dieser Welt einen abstrakten Ozean, der ist auch mit euren Tränen gefüllt. Wisst ihr, wie viel Liter ihr weint von Babyzeit bis zum Tode. 62,2 Liter im Durchschnitt. Ich stelle das mal vor. Das ist ganz schön, das ist so eine Statistik, wie viel ein Mensch, also dem wachsen, glaube ich, 12 Meter Nägel in einem Leben, nicht? Und der hat einen Sack voll mit Schuppen. So hat der normale Mensch nicht in einem Leben. Also viele Badewannen Urin verliert er und eben auch 62 Liter Tränen. Und dieser unsichtbare Tränen, dieses Tränenvolumen, existiert als ein abstrakter See, der von den Tränen der bedingten Seelen gefüllt werden. Was meint ihr, wie viele Leute jetzt in der Schweiz weinen, in diesem Augenblick? Viele vor Leid, einige auch vor Glück. Aber das eben. Was meint ihr, wie viele Babys in der Welt sind? Wie viele verlassene Geliebte Tränen verließen? Wie viele verlassene Geliebte als Geliebte werden? Wie viel an Sterbenbetten jetzt geweint wird, wie viel Liter das sind. So viel Leid, das kann weggehen. Das sind keine Körpermerkmale, die man haben. Gut, ich möchte jetzt zum Abschluss für heute über Krishnas Zeichen an den Fußsohlen nicht sprechen. Ich möchte euch eine Meditation dort empfehlen. Dazu brauchen wir den Diaprojektor. Den werden wir kurz aufbauen. Ich werde einfach weiter erzählen, während ihr das aufbaut. Ja, genau. Danke. Genau. Was ich euch jetzt, und danach werde ich euch ein Geschenk geben. Krishna hat auf seinen Lotusfüßen eine, wie soll ich mich ausdrücken, transzendentale Fußseiten, über die seit unvordenklicher Zeit meditiert wird. Manchmal stellen uns die Leute Fragen, warum sagen wir, dass Krishna Lotusfüße hat? War nicht einfach normale Schweißfüße? Also, das ist bitte Sie mal zum Entschuldigung, das war jetzt nicht beabsichtigt. Warum sagen wir nicht, wie viele Füße waren Lotusfüße? War nicht zum Beispiel Steinfüße oder Muschelfüße oder vier Füße? Warum? Oder einfach nur Füße. Warum Lotusfüße? Nun, der erste Grund ist, Krishna ist immer unberührt von der materiellen Energie. Er ist immer jenseits aller Dinge. Er ist immer völlig in seiner eigenen Wirklichkeit. Genau wie eine Lotusblume. Eine Lotusblume kann mitten im Sumpf wachsen, aber sie kommt da so raus und riecht wunderbar. Die ist überhaupt nicht vom Sumpf beeinflusst, im Geruch, in der Farbgebung und so weiter. So ist Krishna auch niemals berührt. Er ist immer die Lotus in einer, immer unberührt. Auch wenn er in deinem Herzen ist, was vielleicht nicht immer ganz das Lotus ist. Die andere Bedeutsamkeit des Begriffs Lotusfüße ist, dass der Devoti, das will ich jetzt noch nicht verraten. Ich muss mich hier mal kurz fassen. Ich möchte jetzt mit euch eine kleine Meditation machen über Krishnas Lotusfüße. Ich möchte Sie aneinander einladen, vielleicht eine stillere meditative Melodie zu machen. Und dann machen wir das Licht vielleicht aus. Und hier. Und singen, während wir uns Krishnas Lotusfüße anschaut. Ich möchte euch hierbei bitten, auf Folgendes zu achten. Ich möchte euch darauf achten, auf die einzelnen Zeichen auf Krishnas Lotusfüße zu achten. Manche, wir werden beide Lotusfüße von Krishna sehen. Wir werden auch beide Lotusfüße von Radharani sehen. Und wir werden auf die Zeichen besonders achten. Wer nämlich über die Lotusfüße Krishnas meditiert, bei dem werden die Zeichen aktiv. Das ist eine bestimmte psychologische Sache. Zum Beispiel hat Krishna ein Feuerrad auf einem seiner Lotusfüße. Wenn er jetzt darüber meditiert, über diese Lotusfüße, wird das Feuerrad aktiv, die Verunreinigung aus unserem Geist herauszubringen. Deswegen wird gesagt, die Meditation über die Lotusfüße. Ihr werdet, bitte schaut jetzt mal auf diese wunderschönen Gemälde, die wir hier haben, und sagt mir dann nachher, welche Wirkung von welchen Zeichen ihr gerne erklärt haben möchtet von mir. Ja? Was interessiert euch da? Ich werde dann, vielleicht sollte ich ganz kurz, bevor wir sagen, ich habe eine tolle Idee. Macht mal bitte das Licht aus, genau das nächste Licht. Das sind also die Bilder. Auf den
auf den, ich werde mal vorlesen, worum es da geht, weil ihr bestimmte Zeichen nicht alle erkennt, dann, ich meine, da lesen nicht alle von euch hinter die Lotusblüte sein. Da ist ein Muschelhorn da. Können wir mal bitte schauen? Da ist eine Fahne da. Links ist die sind die Lotusfüße von Krishna und rechts die Lotusfüße von Radharani. Auf beiden Lotusfüßen ist das Pult ab. Dann seht ihr den Fisch? Ja? Wo eine Hacke, ne? Die Lotusblume? Der Bogen, der Stock zum Kontrollieren eines Elefanten. Hier. Hier. Dreieck. Altar. Ein Halbmond. Wo ist der wohl? Noch irgendwo? Da, da. Eine nach oben gebogene Linie. Die haben jetzt alle was zu bedeuten und das, wir gucken uns das an und dann könnt ihr wissen, was interessiert euch. Ein Krug. Hier. Der Chakra. Und noch? Der Himmel. Das ist ein bisschen, das soll mit dem Symbol Himmel ausgedrückt werden. Ein Kreis in einem Kreis. Das ist das Universum und darin ist der Himmel, diese irdische Atmosphäre. Das ist also abstrakt dargezeichnet. Der Hufabdruck eines Kalbes, einer Kuh. Blitz. Wo ist ein Blitz? Hier. Kutsche. Das glückverheißende Symbol des Swastika, das wurde von den Deutschen missbraucht, dieses Zeichen. Aber es ist ein glückverheißendes Symbol, das Sonnenzeichen, findet man oft, schon bevor es Deutschland gab, findet man das in Sanskrit. Ja. Das Achteck, seht ihr? Hier? Und so gibt es, dann lese ich mal kurz, die Keule, das Ohrring, der Berg, das Armband, der Speer, die Blume und die Kletterpflanze. So, wir werden jetzt ein bisschen singen und dabei ein bisschen über diese Lotusfüße meditieren oder schauen.
Wie lang?
Nicht so lang. Wir werden einfach nur darüber gucken und singen.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Wir haben jetzt, bitte lass das noch an, Schwester Gata. Wir haben jetzt einfach ein bisschen über die Meditation über die Lotusfüße von Krishna gehört. Offensichtlich geht es hier um einen Punkt, dass wir uns auf die Identität, auf die Form Krishnas konzentrieren. Es geht also darum, dem Herrn immer näher zu kommen. Man will ihn wirklich erfassen und kennenlernen im Vaishnavatum. Wenn ich so interessiert am Krishna bin, dass ich sogar wissen möchte, wie sehen seine Füße aus. Also das heißt, ich möchte ihn ganz erfassen und so weiter. Nun, bei Krishna ist es so, dass er eine höchst wundersame Persönlichkeit ist. Er hat als spirituellen Körper aus Sat, Chit und Ananda Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Und alle seine, bei ihm ist alles höchst wundersam. Deswegen heißt es, dass jemand, der über die Lotusfüße des Herrn meditiert, heißt, der sich als ein demütiger Teil des Höchsten sieht. Also nicht der wird, bei dem werden ganz machtvolle Dinge einsetzen. Das heißt, die Zeichen auf diesen Lotusfüßen werden wirksam werden zu seiner Befreiung ins spirituelle Leben hinein. Ein Grund, warum man sich auf, warum man sagt, ich meditiere über die Lotusfüße zuerst und nicht über die Form des Herrn, sondern von hier an ist ein Zeichen der Demut. Wenn ich zum Beispiel sehr demütig bin, dann berühre ich die Füße eines mir lieben Menschen und bin sehr demütig und sage, ich bin dein Foot Servant, sagt man in Englisch. Ich bin dein Fußdiener. Habe ich noch nicht in Deutsch gehört. Aber Fußdiener. Sehr, sehr wenig bescheiden. Ich möchte jetzt, bevor wir das Abendbrot zu uns nehmen, ganz kurz sehen, ob ihr irgendwelche Wünsche habt, die ihr erklärt haben möchtet. Rogerio? Den Fisch. Dieser Fisch befindet sich auf Krishnas Lotusfüßen und auf Radharanis Lotusfüßen. Weil es heißt, dass Krishnas Lotusfüße oder Krishnas Persönlichkeit nur im Herzen eines Gottgeweihten sind, dessen Herz mit der Flüssigkeit der Liebe gefüllt ist. genau wie ein Fisch, der niemals ans Trockene geht, so gibt, können auch Krishnas Lotusfüße, die mit dem Fisch-Symbol gekennzeichnet sind, niemals dorthin kommen, wo er, wie soll ich mich ausdrücken, der Devotee seine Liebe hat. Außerdem wird gesagt, wir sind noch bei den Fischen, wird gesagt, der Fisch ist sehr unruhig. Wie der Geist eines jungen Devotee. Nicht, so wer über die Lotusfüße Krishnas meditiert, dessen fischähnlicher Geist wird zur Ruhe kommen. Hare Krishna. Dann gibt es noch diese Fische, tauchen ja als Symbole in verschiedenen mystischen, in verschiedenen Religionen vor. Auch das Christentum, das Urchristentum hat ja den Fisch als Symbol. Wisst ihr das? Der Fisch scheint etwas ganz Spirituelles zu sein. Im Buddhismus gibt es einen Buddha, das ist der Fischbuddha. Es gibt sogar ein unglaubliches, ein Freund von uns hat einen Film gemacht, auf der Suche nach dem Fisch. Und es handelt von einem Katholiken, der in einer Sendung des ORF einen indischen Heiligen trifft und dort von dem Heiligen eingeladen wird nach Indien und dann dort eine ganz interessante Suche beginnt, nach der Suche und ihm begegnet in all den indischen Religionen, Buddhismus, Hinduismus und auch im Urchristentum immer wieder der Fisch. Und so kommt er dazu, die Einheit der Religion zu sehen. Legt sich mit der indischen, mit der katholischen Kirche an, ist es ihm aber egal und er merkt dann schließlich, kommt er zum Grab von Jesus in Kaschmir. Und vertritt die These, Jesus ist in Indien gestorben. Da ist dann, macht eine Revolution in der Kirche. Das ist die Fernsehsendung, die aber noch nicht akzeptiert ist von den Herren. Das ist der Entwurf. Das ist ja der Revolution. Ja, Theo? Ja, dieses Zeichen ist auch ein Zeichen des Liebesgottes. Kamadenu, der Fisch. Aber wenn diese Zeichen auf Krishnas Füßen auftreten, sind sie als heilig anzusehen. Ja. Gute Frage. Ich habe einmal gehört, jetzt müssen wir sehen, dass das Sonnenrad, dass die Deutschen das anders gespiegelt genommen haben. Andersherum. Der Schwung geht anders. So rum bedeutet es wie? So rum, wie es hier ist, bedeutet es, es ist glücksverheißend. Ich will mal nicht Sieg sagen, weil die haben ja auch. Ne? Aber andersherum, so wie die das gemacht haben, bedeutet es Niederlage. Und das ist auch eingetreten. Also, da ist es ein ganz interessantes Thema: Strukturen, Symbole und so weiter. Ich weiß, dass die Veda-Akademie sich da mit befasst. Ihr könnt mit Gadadha da bestimmt mal sprechen, Tantras und so. Und eines der Mitglieder, der ist, geht ja jetzt total da rein, der Madhavananda, der ist in Südindien und studiert das noch. Für uns hier als Antwort auf Rogerios Frage, der Geist kommt zur Ruhe. Und Krishnas Lotusfüße kommen nur dort, wo das Wasser der Liebe ist in deinem Herzen. Und selbst der Liebesgott, dessen Flagge das Flaggenzeichen das ist, bist zu Krishna angezogen. Du wirst also über den Liebesgott erfolgreich sein, wenn du die und nicht von ihm angefochten werden können, wenn du die Lotusfüße, die den Fisch beinhalten, in deinem Herzen trägst. Habt ihr sonst Fragen? Ja, ich muss mal sehen, ob eine Merkel wieder. Dann der Basti, habe ich deine Hand gesehen. Warum nicht? Na gut. Die Lotusblume. Wir sehen die Lotusblume hier auf dem rechten Fuß Krishna und auf dem linken Fuß Srimati Radharani. Ja. Das heißt, wer das erste Mal Krishnas Füße sieht, wird denken, sie bestehen aus dem Lotusblatt. So weich sind sie. Eine Lotusblume hat die folgende Eigenschaft, dass sie sich in der Nacht zusammenzieht und am Tage sich öffnet. Genauso ist jemand, der über die Lotusfüße Krishna meditiert, in dem werden sich die Ekstasen erweitern. Die Satyikabhava, so genau zu sagen. Das ist die Wirkung. Weil ein Krishna als Lotusfüße die Lotusblume ist, wird sich also sein Krishna-Bewusstsein erweitern. Und dann ist die allgemeine Bedeutung ist, dass genauso wie die Lotusblume über den Sumpf steht, so ist auch jemand, der über Krishnas Lotusfüße meditiert, immer über den Dingen. Noch jemand? Bocchi? Die gebogene Linie. Die gebogene Linie ist auf dem rechten Fuß von Krishna und auf dem linken Fuß von Srimati Radharani. Hier muss ich ehrlich gesagt jetzt nachgucken. Ja, genauso wie eine Rettungslinie, ein der hoffnungslos tief gefallen ist, wieder aus dem Abgrund zieht, so zieht auch die Meditation über die Lotusfüße Krishna, die Linie haben, den Devotee aus dem Abgrund des nationalen Daseins heraus. Nach oben gebogene Linie, heißt es. Auf dem Seil ist eine Linie. Ja. Rettungsseil, ja. Eine Rettungslinie ist, ja, Rettungsseil, danke. Ja, Katrin? Der Elefantenbezwingerstock. Das ist auch. Nun ist es so, Katrin, wir alle haben einen Elefanten in uns drin. Das ist unser stürmischer Geist. Aber ein mächtiger, selbst der mächtigste Elefant kann durch so ein kleines Stäbchen, hier ist das, Radharani auch, unter Kontrolle gebracht werden. Da sind diese Mahaus, kennt ihr die, heißen die Mahaus? Im Buch habe ich hier die Mahaus. Elefantentreiber. Mach das, oder? Die haben so ein kleines Stäbchen nur. Die setzen sich dann beim Elefanten hin und kratzen den so ein bisschen hinter dem Ohr. Und dann weiß er, wenn es da kratzt, dann gehe ich nach links ab und dann machen die eine Kehrtwendung und dann tut er hier kratzt. Der braucht nur zu kratzen. Dann ist ein machtvoller, das irritiert ihn irgendwie so, dass er also sofort dann in die entgegengesetzte Richtung geht. Und du kannst diesen machtvollen Elefanten unter die Kontrolle bringen, wenn du dich einfach dem auf den Hals schwingst und dann mit so einem, muss ein bisschen heftig kratzen, weil die auch ein dickes Fell haben. Also, aber da ist es am sanftesten und am zartesten. Und da kannst du ihn sofort lenken. Ein kleiner Mahout, so ein kleiner Bursche, sitzt da und geht nach links, und dann, soweit ich weiß, immer in die entgegengesetzte Richtung, die betreibt. Also man muss ein bisschen umdenken, wenn man die treibt. Ne? So, genauso wie ein kleines Stäbchen einen gewaltigen Elefanten nach links und nach rechts ziehen kann, so kann die Meditation über Krishnas Lotusfüße den Geist unter die Kontrolle bringen. Und diese Zeichen werden aktiv bei der Meditation. Ja. Da gibt es richtig dicke Bücher rüber über diese, also Srila Vishwana Chakravarti Thakur hat hierüber etwas geschrieben. Das Rupa Chintamani, das Juwel der Form. Ja, hieß nochmal dein Name bitte? Olivier, ja. Die Kutsche. Mhm. Die Kutsche sehen wir hier. Auch hier muss ich ehrlich gesagt gucken. Kutsche. Ja. Es heißt, jemand, der auf einer Kutsche sicher sitzt, kann auch durch einen unwegsamen Wald ohne Schwierigkeiten an den Füßen kommen. So kann jemand, der fest in der Meditation, der über die Lotusfüße des Herrn verankert ist, sicher durch alle Hindernisse des materiellen Daseins kommen. Danke. Schön, nicht? Diese Symbolik und diese Tiefe und so weiter. Ja, ich würde sagen, das ist eben die letzte Frage, weil wir sonst zu sehr unseren Zeitrahmen sprechen, von Markus. Ja,
ja, der Altar.
Der Altar, den finden wir auf der rechten, auf dem rechten Fuß von Srimati Radharani. Hier. Und hier. Heißt, dass die Sünden von denjenigen, die über die Lotusfüße Radha und Krishnas meditieren, Radha hatte den Altar, diese Sünden werden genauso verbrannt wie als wie Weihrauch auf einem Altar. Weg. Ja, ich merke, ich muss euch wirklich sagen, ihr seid so aufmerksam. Das ist eine richtige Freude, das würde gar nicht aufhören. Aber um das Seminar zu erhalten, ist es wichtig, dass wir hier zu einem Ende kommen. Krishnanandini, darf ich dich bitten, ganz kurz die Küche zu unterrichten, dass es weitergeht? Ist bereit. Gut, dann schön. Wir werden jetzt eine Pause einrichten. Ich würde, wartet noch bitte, bevor ihr geht. Ich würde sagen, eine Pause.
Wie lange ist das? Jaya Gaura Nityananda. Jaya Dvenka Chandra, Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Das ist ein bisschen schwer zu chanten, weil wir sind den anders gewohnt, den Mantra. Das sind auch wunderschöne Sanskrit-Shlokas, die wir jetzt in den Übersetzungen vorgelesen haben. Ich würde gerne jetzt zu recht später Stunde die beiden letzten Sektionen des Tages, nämlich die Abendspiele, die gehen von 8.24 Uhr bis 10.48 Uhr. Ja, da sind wir jetzt mittendrin. Genau die richtige Zeit. Und diese Spiele, die gehen aber ganz, ganz fließend über in die Zeit zwischen 10.48 Uhr und 3.36 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir so lange hier noch zusammen sitzen werden, aber die Spiele, Dankeschön, von Chaitanya Mahaprabhu, die gehen also jede Nacht in diese unendlichen Kirtans hinein. Ich möchte gerne mal den Sanskrit-Vers chanten, bevor ich die Übersetzung hier vorlese von diesem sehr schönen Vers. Yakshri Vasagrihe Pradosha Samaye Yadveta Chandra Divi Savai Bhakta Ganai Samam Harikata Priyusha Masvadayan Premananda Samakulasha Chaladi Sankirtane Lampata Katum Kirtanam Urtmam Ujjamaparas Tam Goram Adyenyaham Srivastangana Avrito Nijaganai Sadam Prabhu Vyamnatan Ujjaisthalam Idanga Vadana Parai Gayatvya Ulasayan Brahmyan Srila Gadatarena Sahito Naktam Vibhatya Dutam Vagade Shayanalaye Sapitiyas Tam Goramatyenyaham Shri Goranga Vidosvadama Nava Vipeshtakalotavam Bhavyam Bhavya Janena Gokulavido Lilasmite Adita Lilam Jyotayat Etat Atra Dashakam Prityandito Yakpate Tam Prinati Sadaiva Yakarunaya Tam Goramadyenam. Am Abend geht der Herr, begleitet von Advaita Chandra und anderen vertrauten Gefährten zum Hause Shrivas Pandit, wo er mit vielen Geweihten die Süße von Harikatha, Erzählung über Krishna, kostet. Sein Geist wird von höchster göttlicher Liebe aufgewühlt und er wird sehr begierig, Sankirtan, gemeinsames Chanten, auszuführen. Daraufhin wird ein gewaltiger und dennoch erhabener Kirtan angestimmt. Ich meditiere über solche Spiele Sri Gauranga Mahaprabhu. Der Kirtan in Srivatas Hof währt bis tief in die Nacht. Während Gora und Nitai ohne Unterbrechung tanzen und tanzen, sind sie von Gott geweihten, mit sehr wohlklingenden und lauten Mridanga-Trommeln umgeben. Noch bevor die Morgendämmerung hereinbricht, wandert der Herr und Gadata von einem wunderbaren Leuchten umgeben durch die Nacht zu ihren Häusern. Dann legt sich Gora Nataraj zur Ruhe. Über ihn meditiere ich. Wer über diese achtfachen Spiele des mondgleichen Sri Gauranga in Navadvip meditiert, ist dann geeignet, über Sri Krishna, den Mond von Gokula, zu meditieren. Und wer auch immer mit Liebe die Spiele erörtert, welche in diesen 10 Versen beleuchtet werden, wird gewiss völlig zufrieden werden und ewig die Barmherzigkeit des Herrn erhalten. Ich meditiere über diesen Sri Gora. Wenn Sie nach der Abenddämmerung, den Spielen der Abenddämmerung im Hause dann von Mutter Sachi, geht Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Gefährten zum Hause Srivas Thakur, um dort zunächst einmal eine Artik stattfinden zu lassen. Denn die Artik, die im Hause von Mutter Sachi stattfindet, vor 8.24 Uhr, das ist eine Artik für Sri Krishna oder für Sri Vishnu. Aber hier im Srivas Angam wird eine Artik-Zeremonie für Lord Gauranga abgehalten. Dort kommen all die Gefährten zusammen und nach hinter verschlossenen Türen wird dort die Gora-Artik zelebriert. Sie werden hier sehr, sehr schön beschrieben. Aber nachdem diese Gora-Artik beendet ist, beginnt Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinem Sankirtan. Und da gibt es hier sehr, sehr schöne Beschreibung. Ich möchte einfach mal ein bisschen einsteigen in diese Beschreibung, die hier gegeben werden. Dann beginnt Mahaprabhus göttliches Mondgesicht mit, also, nee, das kann man nicht sagen. Ja, doch. Moonlight Face, also. Göttliches Gesicht, das wie ein Mond ist. Zu strahlen und ein großes Lächeln zeigt sich auf einem Gesicht, seinem Gesicht. Und dann gibt er die Order, den Auftrag, ja, den Kirtan zu beginnen. Und als die Vaishnava diesen Auftrag hören, werden sie von Freude überwältigt. Und so beginnt dieser großartige Sport, dieses Grand Sport of Kirtan. Dieser Kirtan wird jede Nacht in Srivas Haus abgehalten und ab und zu auch in Chandrasekhars Haus, aber meistens doch bei Srivas Thakur. Mukunda, also der Hauptsänger, einer der Hauptsänger dort, beginnt mit einem wunderbaren Kirtan, in dem er chantet Rama Krishna Narahari Gopala Govinda. Also einer dieser Lieder, die dort gesungen werden. Rama Krishna Narahari Gopala Govinda. Jeder war da. Allein die Namen dieser Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu zu hören, ist unglaublich inspirierend. Nityananda, Gadata, Advaita, Srivas, Vidyanidhi, Muradi, Hiranya, Haridas, Gangadas, Banamali, Vijayanandana, Jagadananda, Bodhimanta Khan, Narayan, Kashishvara, Vasudeva, Rama, Garuda, Govinda, Govinda Nandana, Gopinata, Jagadisha, Sriman, Sridhara, Sadashiva, Vakreshvara Pandit, Bhogava, Shuklambara, Ramananda, Purushottama, Sanjaya und viele, viele unzählbare Diener Chaitanya Mahaprabhu. Ich kenne sie alle beinahe. Alle waren gemeinsam, tanzten gemeinsam, während Chaitanya Mahaprabhu in ihrer Mitte tanzte. Und alle hörten das laute Ausrufen des Herrn, wenn er Hari Hari ausruft. Srivas Thakur übernahm die Führung einer Gruppe und Mukunda übernahm die Führung einer anderen Sankirtan-Gruppe und Govinda Datta tat wieder das Gleiche für eine andere Gruppe. Und jeder von ihnen, diese Gruppen, führte Kirtan aus, während Chaitanya Mahaprabhu in ihrer Mitte tanzte. Manchmal ergriff ihn der sehr muskuläre Lord Nityananda, während Advaita Acharya heimlich den Staub von seinen Lotusfüßen nahm. Gadatha und seine Gruppe hatten immer Tränen in den Augen und waren vollkommen überwältigt von der großen Freude, die von Mahaprabhus Kirtan ausging. Wenn Vishvambhara Prabhu tanzte und auf den Boden fiel, gab es solche Erdbeben, dass jeder von Furcht überwältigt wurde. Manchmal tanzte Vishvambhara aber auch in einer sehr gemäßigten Geschwindigkeit. Dann erschien er, als wäre er Nandanandana, der Beste der Tänzer. Im nächsten Moment begab er sich in eine tiefe innere Meditation. Und in dieser Stimmung hält er seine Hände so, als würde er eine Flöte spielen. Und er schaut dann ganz und gar aus wie Vrindavan Chandra selbst. Wenn er diese Stimmung manifestiert, so sehr, dass man glaubte, die Ganges würde persönlich aus seinem Körper hervorgehen. Kirtan statt, aber es war ein sehr, sehr abwechslungsreiches Programm. Manchmal begann Swarup Damodar Goswami einfach Lieder zu singen über die Spiele von Radha und Krishna und alle hörten einfach andächtig zu. Und dann begann Chaitanya Mahaprabhu plötzlich wieder laut die heiligen Namen Hari Hari auszurufen und begann wieder einen ekstatischen Kirtan. Und so wechselten sich diese meditativen Phasen und diese großen ekstatischen Phasen. Und zwischendurch kam es dann auch vor, dass alle so erschöpft waren und so vom Kirtan, dass sie auf die Idee kamen, jetzt einfach zur Ganges zu gehen und ein Bad zu nehmen. Und so kam es häufiger vor, dass mitten in der Nacht all die Geweihten zur Ganges gingen, mit einem Kirtan dorthin zogen und dort badeten. Das möchte ich hier dann noch gerne vortragen und wir können uns danach wieder ein paar Minuten nehmen, um über diese wunderbaren Kirtans im Haus von Srivas Thakur zu meditieren. Diese Kirtans fanden auch nicht nur in seinem Haus statt, sondern auch im Garten. Also das war manchmal im Haus und manchmal außerhalb. Während die Gottgeweihten mit Mahaprabhu in Srivas Thakurs Garten saßen, begann Swarup Damodar Goswami über die Spiele von Radha und Krishna zu singen. Die Gottgeweihten und der Herr wurden sehr ekstatisch. Und der Herr brüllte, ohne äußerliches Bewusstsein. Als Swarup Damodar sein Lied beendete, konnte Srivas Pandit die Wünsche des Herrn erraten und brachte dem Herrn seine Badesachen. Und jedermann besorgte sich ebenfalls seine Badesachen. Von seinen Geweihten umringt, nahm der Herr Sri Chaitanya Mahaprabhu Gadatas Hand und alle gingen zur Ganges, um zu baden.